Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Liebe Leute, was ist denn da los? Ich verstehe es nicht. Da gab es letzte Woche eine Sendung, wo wir gesprochen haben über das Top-Duell SC Magdeburg gegen Füchse Berlin. Es gab eine, wie ich finde, tolle Zeitreise in die 90er Jahre. Zurück zur SG Wallau-Massenheim, ein Verein, der damals wirklich begeistert hat. Und es gab ein Interview der Woche, was ich tatsächlich hochspannend fand, weil Yves Kunkel einige Dinge erzählt hat, die man so wahrscheinlich nicht erwartet hat. Aber die Hörerzahlen? Absolut im Keller. Seltener gehört als die täglichen Sendungen bei der Europameisterschaft. Also, keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich freue mich trotzdem, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das ist eine richtige Entscheidung von euch gewesen. Spekuliere ich jetzt einfach mal und begrüße euch recht herzlich zur Episode 310 von Kreisab. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen unter anderem über einen interessanten Fall aus der Handball-Bundesliga Frauen. Norm Rentsch ist zu Gast. Er ist der Trainer des BSV Sachsen-Zwickau und fühlt sich massiv benachteiligt und die sportliche Fairness ist dort mit Füßen getreten worden. Das erzählt er zumindest im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Im Interview der Woche zu Gast ist Felix Storbeck, der Torhüter des ASV Hamm-Westfalen. Ich bin am Freitag nach Hamm gefahren und habe mir dort das Spiel gegen Lübeck angeschaut, das bis zur letzten Sekunde spannend war, aber deutlich interessanter war, was er sonst noch zu sagen hatte. Also nicht zum Spiel konkret, sondern zu anderen Themen. Und jetzt begrüße ich, weil wir über den TVB Stuttgart und frisch auf Göppingen sprechen, von den Stuttgarter Nachrichten beziehungsweise der Stuttgarter Zeitung, den Kollegen Jürgen Frey. Schönen guten Morgen, Jürgen.
Hallo Sascha, grüß dich.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du hast gesagt, deine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber irgendwie kriegen wir das über die Bühne. Und zunächst mal noch herzlichen Dank an alle, die sich entschieden haben, bei Patreon zu spenden. Das könnt ihr gerne auch tun. Unterstützt diesen Podcast unter patreon.com/kreisab oder schaut auf kreisab.de vorbei und dort auf der rechten Seite gibt's in der Navigation den passenden Button. Wir sprechen über ein Spiel, zunächst mal GWD Minden gegen den TVB Stuttgart. Dann könnte man eigentlich denken, ah, was für ein Langweiler. Aber es war alles andere als langweilig, vor allem in den letzten 15 Minuten.
Ja, auf jeden Fall. Es war ein richtiger Abstiegskrimi, der sich da in der Kamperhalle abgespielt hat. Und ja, der TVB Stuttgart hat dieses wichtige Spiel gewonnen, vor allem weil ihr kroatischer Torwart, der Ivan Pesic, wirklich die entscheidenden Bälle in der wichtigen Phase des Spiels gehalten hat. Das waren freie Würfe und auch den letzten dann ein paar Sekunden vor Schluss vom Linksaußen hat er weggemacht. Und ja, so hat der TVB dieses Spiel gewonnen mit einem Torunterschied und hat damit im Prinzip fast schon den Deckel drauf gemacht in Sachen Klassenverbleib. Sie können es rein rechnerisch vielleicht schon am Sonntag schaffen mit dem Sieg in Lemgo, wenn davor am Samstag der BHC GWD schlägt. Aber selbst wenn sie in Lemgo verlieren, die werden das noch eintüten und werden den Klassenverbleib fix machen. Und das nach einer Saison, wo es zwischendurch auch mal richtig schlecht ausgesehen hat für den TVB.
Ja, allerdings, also sie sind nicht sonderlich gut reingekommen und ich glaube auch, dass der Stuhl von Trainer Roy Sanchez da auch zumindest ein klein wenig gewackelt hat, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, wie es beim TVB auch in der nächsten Saison dann weitergehen wird. Man hat ja prominente Neuzugänge verpflichtet, aber trete ich den Akteuren auf der Platte zu nahe, das wirst du mir jetzt sagen, wenn ich es mal ausdrücke in Richtung in den ersten 15, 20 Minuten war es ein bisschen Not gegen Elend?
Naja, wenn man die reine Anzahl der geworfenen Tore ansieht, dann kann man das natürlich so sehen. Andererseits hat der TVB natürlich dann auch eine gute Abwehr hingestellt und hat ja dann nach einer Viertelstunde erst zwei Tore kassiert. Aber klar, vor allem von GWD-Seite aus war das natürlich schon ja, erschreckend eigentlich, was die da auf die Platte gebracht haben in so einem entscheidenden Spiel. Und sie kamen ja dann noch auf 8-10 zur Halbzeit ran. Da war ja dann noch alles offen, haben dann aber auch sofort den Faden verloren. Direkt nach der Pause, TVB ist ja dann bis auf 12-17 weggezogen, hatte dann viel Pech bei einem Lattentreffer von Jerome Müller, das wäre das 12-18 gewesen. Und so hat man dann auch GWD dann ja nochmal aufgebaut und die dann mit dem Rücken zur Wand praktisch nochmal alles mobilisiert haben und erst in der zweiten Halbzeit dann eigentlich diese Tugenden gezeigt haben, die man eben im Abstiegskampf dann auch braucht, ne?
Warst du enttäuscht von GWD, insbesondere wenn man halt die erste Viertelstunde betrachtet, wo eigentlich gar nichts funktioniert hat? Körpersprache, ja gut, da kann man drüber diskutieren, aber so viele Fehler, so viel Unsicherheit, das war schon erstaunlich.
also mich hat in dem Sinn jetzt wieder nicht so überrascht, weil ich sie kurz davor in Göppingen gesehen hatte, wo sie natürlich auch extrem schlecht performt haben bei ihrer 22-33 Niederlage da in der EWS Arena. Aber natürlich habe ich auch von GWD schon Spiele gesehen, wo sie wirklich ja auf absolut auf dem aufsteigenden Ast waren. Und nicht von ungefähr haben sie ja nach dieser schlechten Saisonanfangsphase ja immer noch alle Chancen, den Klassenverbleib zu schaffen.
Ja, das darf man nicht vergessen. 2 Punkte beträgt der Rückstand auf den HBW Balingen-Waldstätten und beide Mannschaften haben jeweils 29 Partien ausgetragen. Also da ist wirklich noch alles offen und wenn wir ehrlich sind, wir hätten nach dem Saisonstart von GWD nicht erwartet, dass sie überhaupt noch nach 29 Partien eine Chance haben auf den Klassenerhalt. Jetzt wollen wir gerade noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was diese Partie selbst angeht. Wir haben es ja schon angedeutet, in der letzten Viertelstunde hat sich das Ding fast noch mal komplett gedreht. Warum?
Ja, da hat einfach GWD mit dem Mute der Verzweiflung nochmal wirklich alles mobilisiert und ja, vielleicht hatten sie dann nichts mehr zu verlieren. Erst als sie wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, sind sie mutig geworden. Davor waren sie ja viel zu ängstlich. Da hat die Überzeugung gefehlt im Angriff und ja, dann hat der TVB ein paar Bälle weggeworfen und ja, sehr große Probleme dann auch mit Damul gehabt. Niklas Pichowski hat ein gutes Spiel gemacht und ja, dann wurde es eng und ja, wie ich schon gesagt habe, dann muss man wirklich sagen, dann war der Ivan Pesic der Matchwinner für den TVB und das war er in dieser Saison nicht so oft, aber in diesem Spiel hat er wirklich für den TVB die Kohlen aus dem Feuer geholt, weil er wirklich die entscheidenden Bälle gehalten hat und wirklich freie Bälle gehalten hat.
Ich finde, er ist wahrscheinlich dann der Schlüssel zum Klassenerhalt, weil als er dann nach Stuttgart kam, also natürlich ein absoluter Glücksgriff und die Umstände, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, also er war im Prinzip der Glücksgriff, den man da tätigen konnte und ich habe das jetzt gestern nochmal beobachtet. Er war ja zu Saisonbeginn lange raus für Nikolaus, also der macht auch nochmal einen Unterschied mit seinen gerade erst 18 Jahren, finde ich erstaunlich.
Ja, also absolut, aber vielleicht noch zu Pesic, also es war nicht immer so, dass der die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Also es war dieses Torwartkarussell, hat schon beim TVB für sehr viel Wirbel gesorgt. Man hatte den Europameister Tobias Thulin, ja, man hatte ja dann auch den Viljan Vujovic dann ein halbes Jahr früher als geplant aus Chelsea geholt und ja, Pesic war im Prinzip gesetzt, aber dann zwischen Vujovic und Thulin hat man hin und her gewechselt, wer dann der zweite Mann auf der Bank ist. Prost ging dann im Winter nach Schweden, auch schon vorzeitig. Also dieses Torwartkarussell musste man schon auch ein bisschen kritisch sehen. Aber letztendlich hat man dann doch alles richtig gemacht, weil der Pesic jetzt eben dann doch, vor allem jetzt da in Minden, hervorragend gespielt hat. Aber noch auf Nikolaus zu kommen, absolut, das muss man klar sagen. Der Junge ist 18 Jahre alt und was der abzieht, vor allem mit der Abwehr im Innenblock oder auf der Halbposition, das ist wirklich aller Ehren wert. Auch vorne am Kreis hat er jetzt wirklich sich schon gut durchgesetzt und ja, also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass man diesen Mann jetzt im Kader hat und das Gesicht der Mannschaft, was auch die Altersstruktur betrifft, das stimmt wirklich dann, denke ich mal, mit Blick auf die neue Runde, da kommen wir noch dazu, vor allem, weil sie auch noch den Nico Schöttle haben, den Halblinken, 2,1 Meter groß, 106 Kilogramm schwer, 18 Jahre. Das ist auch noch ein gutes Versprechen in Richtung Zukunft.
Das glaube ich auch. Bei der vergangenen U19-Europameisterschaft letzten Sommer hat er ja auch tolle Leistungen gebracht und mit der deutschen Mannschaft den Titel geholt. Also da hat der TVB 2 absolute Juwelen in seinem Kader. Und deswegen können wir ja direkt mal weiterspringen und ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir gerade schon beim Thema sind. Du hast es angedeutet, wir können über Personalien sprechen und natürlich auch über eine Torhüter-Personalie, die viele wahrscheinlich überrascht hat. Dich auch, denn Silvio Heinevetter wird ab der kommenden Saison das Trikot des TVB Stuttgart tragen.
Ja, das war schon ein überraschender Coup, dem da der Jürgen Schweikart gelungen ist. Klar, Heine wird im Oktober 38 Jahre alt, wird dann das Duo bilden mit dem Miljan Vujovic, der ist 21, von dem her schöne Altersunterschiede von den beiden. Ja, also man hat sicherlich gemerkt nach dem Abgang von Jogi Bitter, dass eben nicht nur Qualität im Tor verloren ging, sondern vor allem auch diese emotionale Leadership. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist der Jogi ein anderer Typ wie der Heine, aber trotz alledem, dieses Emotionale, dieses Aufpushen, dieses auch in der Kabine mal aufrütteln, da hat man schon gemerkt beim TVB, dass man da für die laufende Saison vielleicht zu wenig getan hat. Und von dem her ist jetzt neben der sportlichen Qualität, die man dem Silvio Heinevetter immer noch zutraut, auch dieser emotionale Aspekt nicht zu vernachlässigen. Ganz hinten noch anstehen tut laut Schweikart die Geschichte, dass natürlich ein Heinevetter, sagen wir mal, in einer Metropole wie Stuttgart als Name, als schillernde Figur natürlich auch dem Verein gut zu Gesicht steht, auch aus Marketinggründen. Aber dies, das betont Jürgen Schmitter auch immer wieder, sei wirklich nur ein Randaspekt.
Aber er spielt eine Rolle, dürfen wir nicht die Augen vor verschließen. Also das ist auch ein Faktor. In Stuttgart möchte man ein bisschen Glamour, sage ich jetzt mal. Ja, also da passt Silvio Heinevetter natürlich richtig gut rein. Tobias Thulin, das hat nicht funktioniert, muss man das so sagen?
Ja, das war natürlich, das ist natürlich schwierig für ihn. Er ist ein total anderer Typ natürlich wie der Yogi Bitter. Ne? Er ist ein introvertierter Typ, ein stiller Typ, eher so dieser Typ schüchterner Schuljunge. Er kommt da in diese Fußstapfen von Yogi Bitter und das war natürlich schon unglaublich schwierig. Dann lief es nicht so gut bei der Mannschaft. Du weißt es, die neue Philosophie von Roy Sanchez, das Abwehrsystem ist neu, das hängt natürlich zusammen, Abwehr, Torhüter. Also der Junge hatte es nicht leicht und dann hat man ihm praktisch diesen Ivan Pesic dann vor die Nase gesetzt. Das ist natürlich irgendwo, auch wenn ich den Verein auf der einen Seite verstehen kann, wenn ich die Chance habe, ihn zu bekommen, den erfahrenen Pesic, zuzugreifen. Aber es war natürlich im Endeffekt ein Glattstrich für den Thulin. Ja, und dann kam er jetzt als Europameister zurück und die Situation hatte sich nicht großartig verändert. Ne? Also im Gegenteil, man hat ja sogar den Vujovic dann vorzeitig noch geholt. Ne? Also da muss man mal sehen, er hat ja noch Vertrag für die kommende Runde auch, wie man aus der Nummer rauskommt. Ich hatte ihn mal bei Georgi Gutme im Gespräch gehört. Ja, da muss man mal schauen, wie da die Lösung aussehen wird für die kommende Saison.
Oh, das kann ich mir übrigens sehr, sehr gut vorstellen, denn Torben Bergerud und Viktor Halmgren verlassen ja beide GOG. Also von daher wäre das vielleicht gar keine schlechte Alternative für ihn, denn dann wäre er die unangefochtene Nummer 1. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, er ist so der Torhüter, der das unbedingt braucht.
Ja, das ist gut möglich, dass das so von seinem Typus her sicherlich vorteilhaft wäre, ja.
Und dann gibt es noch einen zweiten interessanten Namen, der unter anderem ja geglänzt hat, auch bei der Europameisterschaft, nämlich Oskar Bergendahl. Er kommt von GOG, wurde zum besten Abwehrspieler der EM gewählt und ja, jetzt gab es gestern bei den Kollegen von Sky eine interessante Anekdote bzw. Geschichte. Stefan Kretschmer hat erzählt, dass er ein Angebot hatte des FC Barcelona und sein Vertrag in Stuttgart nur Gültigkeit besitzt für die erste Liga. Und da kann man natürlich spekulieren, dass er ein bisschen gehofft hat, dass der TVB nicht den Klassenerhalt schafft, wenn man eben ein Angebot des FC Barcelona vorliegen hat. Aber das ist natürlich auch eine super Verstärkung, müssen wir nicht drüber diskutieren.
Ja klar, also der Unterschied zu Heinevetter ist, dass Bergendahl tatsächlich die Ausstiegsklausel drin hat für den Fall der zweiten Liga. Das hat sich jetzt erledigt und klar, das war natürlich ein mega Glückstreffer vom TVB, den Bergendahl zu verpflichten vor der EM. Denn eines, das weiß jeder in der Szene, nach der EM wäre es völlige Utopie gewesen für einen Verein wie TVB Stuttgart, diesen Mann an Land zu ziehen. Aber sie hatten ihn eben nun langfristig schon davor unter Vertrag genommen und es sind auch meine Informationen, dass dem guten Oskar natürlich einige Angebote in Faust geflattert sind nach der EM, unter anderem eben auch vom FC Barcelona und dass er sicher auch mal beim TVB vorgefühlt hat und diese Angebote unterbreitet hat. Doch, ja, das hat man beim TVB zur Kenntnis genommen und hat gesagt, so nach dem Motto, freut uns vor allem für uns, dass wir dich schon haben und wir denken nicht dran natürlich, dass man irgendwie diesen Vertrag auflöst, wie auch immer. Ne? Also da ist man schon riesig froh drüber, dass man da klare Verhältnisse hat.
Die hat man, Jürgen. Allerdings muss man natürlich auch darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn ein Spieler, der bereits einen Vertrag bei dir unterschrieben hat und jetzt nicht für 3-4 Wochen, sondern natürlich auch für längerfristig, nämlich für 2 Spielzeiten, weil das ist ja auch so Usus, wenn der nach ein paar Wochen dann schon kommt und sagt, ich habe übrigens andere Angebote, die sind natürlich erstmal sportlich lukrativer, müssen wir nicht drüber reden, die sind finanziell lukrativer, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber ist das eine gute Sache, wenn der dann vielleicht nicht mit seinem Herz, sage ich jetzt mal, komplett beim TVB Stuttgart ist?
Also dafür kenne ich jetzt die Charaktereigenschaften von dem Bergendahl nicht. Also ich kann mir einfach vorstellen, das ist ein Profi und der wird hier jetzt nicht auf Arbeitsverweigerung machen. Also das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da hat man auch sich entsprechend informiert und dass er vielleicht mal angedeutet hat, wie gesagt, dass er andere lukrative Angebote hat. Aber ich kann natürlich den Verein absolut verstehen. Man hat ihn als tragende Säule jetzt verpflichtet, zusammen mit Heinevetter, da so eine Achse. Und von dem her ist man da einfach glücklich, dass man den hat. Ja.
Was denkst du denn, was ist möglich? Übrigens, ich wollte jetzt Oskar Bergendahl nicht nachsagen, dass er vielleicht eine unpassende Arbeitseinstellung hätte, um Gottes Willen. Aber ist auch normal, wenn der FC Barcelona anruft, dass man sich darüber Gedanken macht. Und ja, also ich würde gerne von dir noch wissen, was ich sehr interessant finde, was die Perspektive des TVB angeht. Glaubst du, nächstes Jahr muss man erneut um den Klassenerhalt kämpfen, wenn man Akteure dieser Qualität dazu bekommt?
Also man muss zunächst mal sagen, es sind ja schon viele Projekte vorher in Stuttgart gescheitert, bevor der TVB das Ganze in Angriff genommen hat. Und es ist dann dem TVB und Jürgen Schweikart schon gelungen, den Handball in Stuttgart nachhaltig zu etablieren. Und da ist man, denke ich mal, wenn man jetzt diese Saison positiv übersteht, dann ist man da auch, glaube ich, auf einem guten Weg. Man hat erkannt, dass man in Sachen Emotionalität ein bisschen zulegen muss. Ne? Das hat man, glaube ich, mit Heinefetter dann und auch Bergendahl gut gelöst. Man bekommt auf den Außenpositionen frisch gebackene spanische A-Nationalspieler, junge Talente dazu. Ja, halb rechts, da stelle ich noch ein bisschen ein Fragezeichen. Vigo Christiansson geht, da kommt der Jan Forstbauer zurück in seine alte Heimat. Adam Lönn sollte natürlich fit sein, man hat die Punkte auch ohnehin geholt, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Er ist schon der Rückraumstratege beim TVB und er fiel aus in vielen Spielen. Da würde ich mal sagen, wäre vielleicht nochmal ein Halblinker auch noch ganz gut, der abwehrstark ist für den TVB, da auch hinter Dominik Weiß noch ein Fragezeichen steht. Ja, aber ich denke schon, dass man nach oben klettern muss. Das ist auch das große Ziel. Das sagt man im Verein auch ganz klar. Nur man sagt halt auch, wenn man immer auch wieder sie damit konfrontiert, ihr müsst in so einer Metropole wie Stuttgart Richtung Europa gehen. Da sagt man natürlich auch im Verein, es kann nicht jeder Europa spielen. Es ist keineswegs langweilig, wenn es das Ziel eines Clubs ist, jedes Jahr Teil der stärksten Liga der Welt zu sein. Und man darf in Stuttgart natürlich nicht vergessen, man hat natürlich eine riesen Konkurrenz, nicht nur mit dem VfB, sondern eben auch mit Stuttgarter Kickers, die auch selbst in der 5. Liga ein großes Fanpotenzial haben mit 2.500 bis 3.000 Zuschauern pro Spiel. Man hat die Volleyballerinnen, die jetzt deutsche Meister geworden sind, Allianz MTV, die Basketballer in Ludwigsburg und frisch auf Göppingen. Da hat der Jürgen Schweikart so kurz auch ein gutes Beispiel genannt. Sein Vater Günther, genannt Gino, wurde ja 1972 mit Frischhoff Göppingen deutscher Meister und die wurden vor kurzem geehrt in der Halle und das sagt er auch, Leute, schaut mal an, da gibt es so eine riesige Tradition, die in der Gesellschaft verwurzelt ist und wir spielen jetzt gerade mal ein bisschen mehr wie 5 Jahre Bundesliga. Also er versucht das Ganze dann immer ein bisschen zu relativieren, was die Ansprüche betrifft, aber, und da braucht man nicht diskutieren, der Verein muss nach oben klettern und der Etat ist auch entsprechend gestiegen. Und auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, man baut sicher darauf, dass im nächsten Jahr einfach auch die Philosophie von Roy Sanchez mehr greift, dass da die Rädchen noch besser ineinander greifen und dass man dann mit diesen Verstärkungen in der nächsten Saison nun also wirklich einen Mittelplatz belegen sollte.
Davon gehe ich auch aus. Alles andere würde mich sehr wundern, auch wenn natürlich eventuell mit dem VfL Gummersbach ein verhältnismäßig guter Aufsteiger hochkommt und da muss man natürlich dann mal abwarten, was die Qualität der Aufsteiger so mit sich bringt. Der zweite Aufsteiger, das hören wir ja gleich dann im Interview der Woche, wird wahrscheinlich ausgemacht zwischen der HSG Nordhorn-Ling und dem ASV Hamm-Westfalen. Dann hast du gerade ja einen Verein schon erwähnt, über den wollen wir auch kurz sprechen, Frisch auf Göppingen. Die haben zwar jetzt zuletzt bei der SG Flensburg-Handewitt mal wieder relativ deutlich verloren, aber das ist ja irgendwie in Göppingen auch Usus. Trotzdem 5. Platz, 4 Minuspunkte Vorsprung auf die HSG Wetzlar. Also Jürgen, das sieht relativ gut aus, was den internationalen Startplatz angeht, tatsächlich.
Ja, die Ausgangsposition ist gut, doch das Restprogramm ist auch happig. Ne? Also sie haben jetzt den HSV am Donnerstag, müssen dann aber noch zu den Füchsen. Wir haben zu Hause die wiedererstarkten Rhein-Neckar-Löwen, Lemgo zum Schluss auswärts in Kiel. Also die kommen dann natürlich nicht ungeschoren davon. Also und die Frage ist, ob es dann mit noch weiteren 4, 5 Minuspunkten dann auch noch reicht. Gut, Platz 6 könnte auch noch reichen. Ja, aber insgesamt hat man sich da schon stabilisiert. Man hat sich jetzt da in Flensburg ein bisschen mehr ausgerechnet. Da stand es ja schon 18, 9 und 24, 15. Da hat man dann am Schluss 21, 26 verloren. Davor hat man klare Heimsiege gegen Hannover und GWD gelandet. Ja, es ist halt ein bisschen so, dass man dann so eine Heimniederlage wie HBW Balingen-Waldstätten, die tut natürlich dann ohne Ende weh, die man da vor kurzem sich eingehandelt hat. Und ja, das ist dann einfach noch der Unterschied dann zu diesen Top-4-Clubs, die eben dann auch mal ein schlechtes Spiel zu Hause knapp gewinnen, ne? Und eben nicht so in den Sand setzen, wie es dann eben doch Göppingen macht gegen Balingen. Und ich habe da vor kurzem auch mal mit dem Kresimir Kosina darüber geredet, der ja auch Erfahrungswerte hat aus Berlin und Flensburg. Und der sagt, ja, es sind einfach so Teams wie Kiel und Flensburg, die haben diese Siegermentalität in ihrer DNA, diesen extremen Hunger auf Titel. Und da haben andere Vereine vielleicht manchmal schon beim Aufwärmen verloren, wenn die diese Stars sehen und dann überlegen, ja, verlieren wir nur mit 10 Toren oder mit mehr. Und also damit sagen will, wirklich dieses, ja, dieses Entwickeln dieser Siegermentalität, das geht nicht über Nacht und ist auch nicht immer nur eine Frage des Geldes, wie man ja auch an der MT-Melsungen sieht. Und ja, das hat er ein bisschen so ausgemacht als diesen Unterschied.
Allerdings, wenn du jetzt gerade sagst, der Spielplan hat es durchaus in sich. Ja, ist in Ordnung, kann man so sehen. Hamburg allerdings zu Hause, dann spielt man beim TuS in Lübeck. Also da sollte man auf jeden Fall 2 Punkte einfahren. Dann hat man noch Heimspiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen und gegen Lemgo. Und zum Saisonabschluss spielt man beim THW Kiel. Und ich hatte jetzt noch eine Partie vergessen, bei den Füchsen Berlin. Also wenn man ehrlich ist, 3 Spiele davon sollten sie gewinnen. Und dann wird es ja auch reichen. Und dann ist die Saison tatsächlich äußerst erfolgreich gewesen in Göppingen. Und dann hat man endlich diesen Schritt geschafft, den man sich seit Jahren erhofft hat, nämlich wieder im internationalen Wettbewerb mit dabei zu sein. Und Hartmut Meierhoff hat jetzt eine weitere Transferperiode, um den Kader endgültig so zusammenzustellen, wie er sich das vorstellt.
Ja, also die Lust auf Europa, die ist in Göppingen immer weit verbreitet. Man hat ja 2011, 12, 16, 17 viermal den EHF-Pokal gewonnen und man sagt natürlich, der Sprung auf die internationale Bühne ist zwar nicht überlebenswichtig, aber Erfolge sind für eine positive Atmosphäre rund um den Club natürlich förderlich und ist das Salz in der Suppe und die Wahrnehmung des Clubs, Image ein großes Thema und es lässt sich ja auch mit der European League ein bisschen Geld verdienen. Also da, das muss man sagen, manchmal im eigenen Umfeld sieht man die Mannschaft oder die Arbeit kritischer als das bundesweit der Fall ist. Man muss schon sagen, es ist jetzt aller Ehren wert, was man in dieser Saison erreicht hat und der Sprung auf die internationale Bühne wäre mit Sicherheit das i-Tüpfelchen auch für die Arbeit von Hartmut Meierhofer. Und du hast angesprochen, die neue Saison, da hat man ja auch schon im Prinzip die Weichen gestellt, ne, mit dem David Schmidt, der kommt zu Albrecht zu dem Manja Selenovic, der glaube ich auch dann vor der Gummersbach im Gespräch ist. Man hat auf Mitte dann den Jakumalus, einen Spielmacher, geholt dann fürs Marathon und im Tor dann Marin Cego für den Uri Kastelitz, der ja nach Lemgo geht. Also wenn man natürlich verliert, und das muss man natürlich noch erwähnen, dass der Jakob Bagerstedt, das ist natürlich die absolute Führungsfigur in dieser Mannschaft, auch was die Emotionalität betrifft, neben Kosina, der Bagerstedt als Abwehrboss, der wird natürlich wehtun, der Abgang, da kommt mit Poteco aus Celje, da muss man mal schauen, wie das Ganze kompensiert wird.
Ja, der ist auf jeden Fall ein großer Verlust, aber in dieser Saison lässt man Mannschaften hinter sich, wie die Rhein-Neckar-Löwen, wie die MT Melsung, wie den HCR Lang. Also von daher, glaube ich, wird man sehr zufrieden aus dieser Spielzeit rausgehen und es wird der 5. Platz werden, egal was du mir jetzt sagst und wie viel Zweifel du hast, was den Spielplan noch angeht. Jürgen, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den TVB Stuttgart und frisch auf Göppingen. Das war's für den ersten Teil der heutigen Ausgabe. Jetzt gibt's eine kurze Pause, gleich sind wir wieder da. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll im zweiten Teil von Episode 310. Ich mach's mal relativ simpel. Ich begrüße zunächst mal den Trainer des BSV Sachsen-Zwickau aus der Handball-Bundesliga Frauen, Norm Rentsch. Schönen guten Tag.
Hallo, grüße.
Auftaktfrage, ganz simpel. Wie geht's dir?
Ja, wir befinden uns im Mai der Saison. Wir sind auf dem letzten Tabellenplatz und demzufolge ist sicherlich eine andere sportliche Situation schöner gewesen, aber wir werden uns der Situation halt stellen und bis zum Saisonende alles dafür halt geben, um entsprechend die nötigen Punkte zu sammeln und dann hoffentlich etwas besser.
Um das nochmal zusammenzufassen, denn nicht alle Hörer werden sich auskennen im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga-Frauen. Wir haben ja regelmäßig gesprochen über Borussia Dortmund und die SG BBM Bietigheim, aber der BSV Sachsen-Zwickau hat nach 22 absolvierten Spielen 9 Pluspunkte auf dem Konto. Die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten 10 Pluspunkte, allerdings 2 Partien mehr absolviert. Der Vorletzte spielt in einer Relegation gegen den Zweiten der zweiten Liga und ist aufgrund auch der sportlichen Unterschiede glaube ich generell dort favorisiert. Der Letzte steigt direkt ab und auf diesem Platz steht ihr aktuell. Aber das ist gar nicht der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, sondern ich habe es auch eingangs der Sendung schon so formuliert, die sportliche Fairness wurde ein bisschen mit Füßen getreten. Würdest du dieser Formulierung zustimmen?
Ja, wichtig ist für mich in erster Linie, dass wir halt unsere sportliche Situation wirklich getrennt von dem wiederfinden, was ja vor gut 2 Wochen halt passiert ist. Ne? Wir sind für unseren Teil, für unsere sportliche Performance halt selber verantwortlich. Und was halt wirklich in Rosengarten bzw. beim Spiel Rosengarten gegen Halle passiert ist, darüber kann man halt wirklich bewusst halt auch nochmal sprechen. Ich denke, dass alle Mannschaften oder alle Teams zum großen Teil in der Saison sehr, sehr fair miteinander halt geklärt haben. Wir haben gute Wege, eine gute Kommunikation geführt und ich glaube, für alle Mannschaften war es halt wichtig, eine sportliche Fairness an den Tag zu legen und halt auch in dieser besonderen Situation Corona entsprechend da vielleicht halt auch mal seine eigenen Ambitionen zurückzuschrauben. Und das hat man bis zu einem gewissen Datum halt, glaube ich, zum großen Teil sehr, sehr gut halt gemacht in der Liga. Aber ich kann diese Entscheidung, wo immer halt auch die halt schlussendlich getroffen worden ist, nicht so nachvollziehen. Und demzufolge sind sie natürlich mit der Entscheidung, dass das Spiel stattgefunden hat, so nicht einverstanden.
Auch da muss ich noch mal kurz erklären, der SV Union Halle Neustadt ist ein Mittelfeldverein, der sportlich, glaube ich, deutlich über euch und auch über Rosengarten steht. Eine Mannschaft, die in dieser Spielzeit auch schon die ein oder andere Spitzenmannschaft geschlagen hat, beispielsweise den Thüringer HC. Also das ist eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss und die in der Regel gegen die Abstiegskandidaten, und da nenne ich jetzt mal euch und Rosengarten, also ihr seid ja auch Aufsteiger, sollte man auch vielleicht mal dazu erwähnen, normalerweise, man weiß es im Sport natürlich nie, schlagen sollte. Der SV Union Halle Neustadt war getroffen von vielen Corona-Fällen und hat dann gesagt, wir möchten diese Partie gegen Rosengarten gerne verlegen. Ist das möglich? Und dann kam es zu einer Entscheidung der spielleitenden Stelle, die gesagt hat, nee, das Spiel muss ausgetragen werden. Und das ist das, was euch und dich im Speziellen sehr ärgert.
Mich ärgert vor allen Dingen die unterschiedliche Handhabung des Regelwerkes in den letzten 4 Monaten. Also wir haben eine unterschiedliche Auslegung auch selber erfahren müssen. Speziell haben wir halt 5 Corona-Fälle im Januar gehabt, haben die spielleitende Stelle, sprich den Herrn Stemberg, gefragt, ob wir halt verschieben können. Demzufolge hätten wir uns mit Buxtehude einigen müssen. Buxtehude hatte zu dem Zeitpunkt deutlich weniger Spiele, wollte unbedingt halt spielen, wo wir der ganzen Sache dann halt auch im Endeffekt dann halt zugestimmt haben, weil wir uns natürlich halt auch in der sportlichen Situation so gesehen haben, dass wir ja wahrscheinlich nicht mit Buxtehude mithalten können. Eine andere Regelauslegung gab es dann halt aber komplett im März. Da waren wir nicht selber betroffen, sondern da ging es um Leverkusen und um Metzingen, die weniger Fälle als jetzt Halle hatte. Und wir natürlich dann halt geschaut haben, okay, wie ist die aktuelle Situation? Wie müssen wir uns verhalten? Ich habe mich mit der spielleitenden Stelle unterhalten. Und da wurde mir ganz klar gesagt, dass er die höchste Instanz wäre und er jegliche Entscheidung selber treffen würde. Und es halt mit dem Januar als solches nicht mehr zu vergleichen wäre, der auf jeden Fall dieses Spiel absagen wird. Und daraufhin habe ich halt gefragt, okay, wie sieht die aktuelle Situation denn anders aus als im Januar? Und da meinte er, das ist von ihm halt selber definierbar und er kann das halt für uns nicht anders lösen. Demzufolge haben wir uns in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit Renate Wolf oder mit dem Ferran Jort aus Metzingen unterhalten. Und natürlich sind wir der Sache oder halt auch dem Anliegen von Leverkusen und Metzingen dann halt, oder wir sind da halt übereingekommen. Weiter ist es jetzt einfach im April, einen Monat später, wo sich sicherlich die Corona-Situation grundsätzlich nicht verändert hat, wieder eine andere Regelauslegung seitens der spielleitenden Stelle. Und das ist halt einfach für mich so nicht zu akzeptieren, weil wir halt einfach unterschiedlichste Entscheidungen seitens der spielleitenden Stelle so erfahren mussten. Und ja, ich gebe dir komplett recht. Für mich ist Halle die Mannschaft vielleicht halt auch der Saison, sich halt absolut im Tabellenmittelfeld etabliert, Top-Mannschaften geschlagen. Und man hätte davon ausgehen können, dass sie natürlich halt auch ihren Job in Rosengarten erledigen wollen. Und da bin ich Jan Henning Himborn halt sehr, sehr dankbar, dass er mich sofort, wo diese Entscheidung gekommen ist, auch darüber informiert hat, dass er spielen muss, aber selber halt gar nicht möchte, weil er natürlich halt auch um den Kader und um die aktuelle Situation in seinem Team dann Angst hatte. Ja, schlussendlich ist es so gekommen. Wir haben eine vermehrte, unterschiedliche Interpretation des Regelwerks erfahren müssen. Und damit können wir halt einfach nicht zufrieden sein.
Um auch das nochmal kurz einzuordnen für alle, die sich nicht auskennen. Ich glaube, was diese Thematik angeht, werden das durchaus viele sein. 31-18 hat Union Halle Neustadt das Hinspiel gewonnen gegen Rosengarten. Das Rückspiel hat Rosengarten gewonnen gegen eine stark dezimierte Mannschaft von Halle Neustadt mit 26-18. Also alleine das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Rosengarten unter normalen Umständen dieses Spiel für sich entschieden hätte. Sie hätten es wahrscheinlich verloren und stünden dann in der Tabelle einen Minuspunkt bzw. einen Pluspunkt, besser gesagt, hinter euch auf dem letzten Platz und ihr eben auf diesem Relegationsplatz, der ja ganz, ganz wichtig ist. Du hast aber auch eingangs gesagt, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, weil wir unter der Woche schon miteinander gesprochen haben, beziehungsweise vergangene Woche, so ist es korrekt, du hast gesagt, ihr müsst natürlich eure Hausaufgaben machen und die habt ihr teilweise nicht erledigt, unter anderem mit einer Ein-Tore-Niederlage gegen die HSG Bad Wildungen-Vipers vor einigen Tagen, und das ist eine Mannschaft, die normalerweise sportlich für euch durchaus in Reichweite ist. Fakt ist jedenfalls, dass eine Einzelperson über diese ganzen Dinge entscheidet. Ich halte das für schwierig. Sollten mehr Personen involviert sein, was diese Entscheidungen betrifft, und das nicht von einer Person abhängig sein?
Ich glaube, dass man das Regelwerk, wenn man sich daran halt auch festhalten möchte, dann halt schon entsprechend auch durchgesetzt werden muss. Ich glaube, dass es sich halt innerhalb der Liga zu einer großen Fairness sich halt alles so ein bisschen dargestellt hat, die Vereine halt aufeinander zugegangen sind und entsprechend ordentliche Kompromisse auch gefunden haben. Vielleicht nicht immer für die eigene Mannschaft, aber vor allen Dingen für diese Situation. Und was mich halt sehr freut, ist, dass wir halt eine Menge Zustimmung, wovon wir uns sicherlich jetzt momentan nichts kaufen können, aber halt auch aus der Liga erhalten haben. Vereine, die auch im Abstiegskampf involviert waren, haben sich gegen diese Entscheidung auch ausgesprochen und entsprechend auch ihren Unmut dargestellt. Das freut mich, aber trotzdem müssen wir uns an unserer eigenen Nase fassen, dass wir halt entscheidende Spiele vielleicht auch in Rosengarten, vielleicht zu Hause auch gegen Bad Wildung nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, wir können halt mitspielen in der Liga und das haben halt auch die letzten Ergebnisse gezeigt. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass es halt eine sportliche Gerechtigkeit für uns gibt und wir die entscheidenden Punkte halt noch holen werden.
Jetzt hast du meine Frage geschickt umgangen. Aber ich glaube, man konnte einigermaßen raushören, was du davon hältst. Rosengarten hat natürlich in diesem Fall auch eine Rolle gespielt. Die hätten ja auch sagen können, nö, wir wollen dieses Spiel gegen Halle nicht austragen.
Das stimmt. Ich habe halt aus den Informationen, die ich aus Halle und auch von anderer Seite noch bekommen habe, natürlich das halt mit einem großen Unverständnis zur Kenntnis genommen. Wenn man ein Spiel verlegen möchte und gleichzeitig aber Tickets für diesen besagten Spieltag verkauft, ist es für mich halt nicht ein fairer Umgang und vor allen Dingen halt kein loyaler Umgang innerhalb der Bundesliga. Aber damit konnte man vielleicht halt auch rechnen, dass, wenn es später zum Opfer steht, Vereine halt zu so einen Maßnahmen dann halt sich halt hinreißen lassen. Aber ich kann es nur als Dritter im Endeffekt beurteilen. Ich habe offenen kommunikativen Austausch mit Halle gehabt und kann halt entsprechend auch den Aussagen, die er bekommen hat von der spielleitenden Stelle, die mich halt vor allen Dingen halt sehr, sehr erschüttert haben in den eigenen Gesprächen, dass er, Herr Stemberg, die einzige oder die höchste Instanz ist und er über alles entscheidet, in dem Moment dann halt nachvollziehen, dass auch Halle sehr, sehr stark davon betroffen war oder halt auch erschüttert war. Und demzufolge gilt es immer noch halt diese sportliche Fairness einzuhalten und vor allen Dingen halt nicht in so einer Situation, wo es halt noch möglich gewesen wäre, halt Spiele zu verschieben, an einer Wettbewerbsverzerrung zu arbeiten. Das ist es für mich. Ob es jetzt gewollt oder ungewollt ist, das möchte ich gerne im Raum stehen lassen. Aber momentan sind wir davon halt so betroffen, dass natürlich in dieser reinen Konstellation für uns jetzt eine Riesenaufgabe ist. Wir haben noch 4 Spiele zu spielen und ich denke, wir benötigen 4 Punkte. Und das ist natürlich für uns eine sehr, sehr harte Aufgabe. Aber wir können an der Situation jetzt daran nichts mehr ändern. Wir können halt nach vorne schauen und entsprechend unser Zeug und unsere Aufgaben dann halt so erledigen, wie es dafür halt auch notwendig wäre.
Auch das nochmal zur Einordnung. Der SV Union Halle Neustadt musste nach 2 weiteren Verletzungen in der Woche darauf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund ersatzlos absagen. Die Partie wurde für den BVB gewertet. Also da sieht man mal, sie waren einfach wirklich nicht spielfähig, mussten diese eine Partie aber in Rosengarten austragen. Und da gab es die besagte 18-26 Niederlage. Und die Tordifferenz spielt natürlich auch noch ab und zu durchaus eine Rolle. Also von daher, ja, das sind alles so Faktoren, die man damit einberechnet muss. Ich weiß,
worauf ich gerne aber noch eingehen möchte, wenn du mich ganz kurz unterbrechen lässt. Die Situation ist, Jan-Henning Himborn hat sehr, sehr eindeutig auch geschildert, dass es natürlich halt mit einem so dezimierten Kader von 5 Spielerinnen oder von 5 Feldspielerinnen es für diese Spielerin im Mai oder im April, im Ende der Saison, natürlich extrem gefährlich wird und dass es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen kann. Und wenn man jetzt halt sieht, dass diese Behauptung im Endeffekt dann halt auch wahr geworden ist und eine Lea Gruber sich am Kreuzband verletzt hat und eine Elisa Meschter sich das Kreuzband angerissen hat, dann weiß man halt auch oder dann sollte man halt auch nachvollziehen können, ja, welche Dringlichkeit solche Entscheidungen halt auch haben und erst recht am Ende der Saison. Und es wäre möglich gewesen, dieses Spiel zu verschieben. Und darüber muss man halt einfach sich halt auch in der entscheidenden Stelle Gedanken machen, ob man diese Entscheidung hätte nicht auch anders für den Sport, für die Gesundheit der Spielerinnen entscheiden können.
Also ich sehe da ein bisschen, ich sag's jetzt mal so, mangelnde Professionalität.
Das möchte ich jetzt so nicht unterstreichen. Ich glaube, Uwe Stemberg hat eine hohe Reputation und hat sich halt über Jahre halt auch im männlichen wie weiblichen Handball einen Namen gemacht. Aber man sollte halt immer halt sich auch der Tragweite von Entscheidungen bewusst sein. Und uns ist halt bewusst, dass wir der Aufsteiger sind und vielleicht nicht diesen entsprechenden Namen oder diese Reputation haben, die es halt andere Vereine haben. Ne? Das war uns bewusst. Ich habe auch meine Mannschaft darauf eingestellt. um einfach nicht so eine Situation für uns, dass wir mit so einer Situation halt ohnmächtig werden. Aber es bedarf einfach halt da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn es halt Mannschaften im Mittelfeld getroffen hätte, wäre das für mich halt vielleicht noch nachvollziehbar gewesen, aber man nimmt sich jetzt dieses Recht, in den Abstiegskampf oder in den Kampf um internationale Plätze halt einzugreifen. Das ist halt für mich kein fairer Umgang, wenn doch die Vereine das selber in der Saison zum großen Teil untereinander sehr, sehr gut gemacht haben. Und da möchte ich gerne halt mich nochmal beim THC, bei Neckars Ulm und auch bei Halle bedanken, wo wir, glaube ich, im ersten Quartal des Jahres gute Gespräche geführt haben und zu guten Einigungen gekommen sind. Und das wollten wir gerne halt auch Richtung Metzingen und Richtung Leverkusen dann halt zeigen. Und das war ordentlich. Aber man muss sich nicht auf so ein hohes Ross setzen und entsprechende Entscheidungen treffen, die man Tage zuvor oder Wochen zuvor vielleicht komplett anders auch dargestellt hat.
Und auch das nochmal zur Erklärung, ich wiederhole mich gerade ein bisschen, Termine hätten ausreichend zur Verfügung gestanden. Sowohl der SV Union Halle Neustadt als auch Rosengarten haben noch zwei Möglichkeiten an einem Mittwoch oder hätten diese gehabt, die Partie nachzuholen, denn jetzt übermorgen und kommenden Mittwoch haben beide spielfrei. Also da frage ich mich auch, wo da der Sinn ist und die Verletzung der Spielerin hast du gerade angesprochen. Nochmal aber auch möchte ich betonen, dass du das auch in dem Telefonat mit mir vor ein paar Tagen gesagt hast, ihr habt teilweise nicht die sportlichen Leistungen gebracht, die ihr hättet bringen müssen und deswegen seid ihr auch in dieser Situation, in der ihr euch gerade befindet. Trotzdem drücke ich euch natürlich die Daumen und auch den anderen beteiligten Vereinen, dass das vernünftig über die Bühne geht bis zum Saisonende. Ihr spielt übrigens jetzt zweimal innerhalb von wenigen Tagen gegen die Sportunion Neckarsulm. Also da sieht man mal, es ist möglich, wenn man möchte. Das war ein heikles Thema. Danke für deine offenen Worte. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt's noch das Interview der Woche.
Zeit fürs Interview der Woche und man kann es im Hintergrund hören. Hier geht es noch ordentlich ab in der Westpress-Arena in Hamm. Kinder spielen auf dem Spielfeld, muss ich direkt mal sagen, ich finde es überragend. Das Erste danach, erstmal Spieler Selfies machen, Autogramme geben und ja, Fotos habe ich gerade schon gesagt. Und jetzt zocken die Kinder und neben mir sitzt Felix Storbeck, der Torhüter des ASV Hamm-Westfalen. Nach einem Unentschieden gegen den VfL Lübeck erstmal herzlich willkommen und sag ein bisschen was dazu, weil das ist, ich find's genial.
Ja, hallo erstmal. Ja, da muss man sagen, setzt sich der Verein ganz schön für ein, dass wir die Kids halt in die Hallen holen. Wir machen natürlich auch unsere Jugendcamps und alles, was dazugehört, laden ein paar Schulen ein. Und dadurch, dass wir jetzt die Verordnung natürlich ein bisschen lockerer sind und die Leute wieder in die Halle dürfen, können wir natürlich auch wieder ein paar Karten an die Kids raushauen, dass die einfach auch die Hallen schön voll machen oder besser gesagt, dass die auch ein bisschen dieses Handballerlebnis wieder haben, dass wir die Kinder in die Halle kriegen und das macht der Verein wirklich großartig, ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso massiv vermisst. Was verändert das für einen Spieler?
Die Zuschauer? Alles. Also gerade für mich macht das alles aus. Also ich muss sagen, ich hatte, als es wieder losging, da war einfach die Geilheit auf den Sport, die war da. Und dann konnte man das so ein bisschen verbergen. Also man hat sich da gut reingekämpft, man hat einfach wieder Spaß gehabt, Handball zu spielen. Aber irgendwann kam dann dieser Alltag wieder und dann merkt man natürlich, okay, dann fährst du eigentlich zu einem wichtigen Spiel, wichtigen Punktspiel, vielleicht zum Tabellennachbarn oder ein Derby oder weiß ich was. Und dann ist nicht ein Zuschauer da. Das hat man schon extrem gemerkt und ja, für mich macht das halt alles aus. Also es ist was anderes, wenn jetzt 2.500 Zuschauer, 2.000 Zuschauer eine Parade von dir feiern oder halt keiner hier sitzt. Ne? Also macht schon was aus und man steigert sich auch durch Zuschauer einfach rein in so ein Spiel.
Oder keine Parade feiern, das war jetzt ein bisschen mies von mir an der Stelle, aber heute lief es bei dir persönlich, glaube ich, nicht so sonderlich gut. Nee. Ihr habt drei Torhüter im Kader, die alle drei auch gespielt haben. Das Spiel ist unentschieden ausgegangen, beide Mannschaften haben über 30 Tore erzielt. Ihr habt halt gespielt gegen VfL Lübeck-Schwartau. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich glaube schon, Hagen hat in Nordhorn gewonnen. Mit einem Treffer ins leere Tor, nach einem Unentschieden, also nach dem Ausgleich von Nordhorn, quasi mit der Schlusssirene. Also sie liefern euch Vorlagen ohne Ende im Aufstiegskampf um diesen zweiten Platz.
Ich muss ja wirklich sagen, gerade Nordhorn und wir, die dann ja halt jetzt auch vielleicht um Platz zwei kämpfen, leisten sich dann halt schon noch ein paar Dinge. Zum Beispiel heute, ne? Du gehst natürlich in ein Heimspiel, egal wer kommt, wo du sagst, du musst das Spiel einfach gewinnen. Ne? Gerade wo es auch noch um was geht. Deswegen war es halt echt bitter und Schwartau oder Lübeck macht es halt sehr, sehr gut, gerade mit ihrer 7-6 Variante. Da spielen sie uns ganz schön aus, setzen uns ganz schön zu. Wir kriegen halt wirklich keinen Zugriff, Abwehr wie Torhüter. Da probiert man natürlich alles und ja, da muss man halt auch sagen, unterm Strich war es schon gerechtfertigtes Unentschieden.
Ist schön, dass du das sagst, weil ich es auch so empfunden habe. Also keine Mannschaft hat jetzt irgendwie zwischendurch mal mit 4 oder 5 Toren geführt, sondern es war die ganze Zeit auch relativ ausgeglichen. Ja. Ihr habt kurz vor Ende aber mit 2 Toren geführt. Hattet dann noch eine Überzahlsituation im letzten Angriff, habt nochmal eine Auszeit genommen. Ich fand, für eine Überzahl war es nicht so gut ausgespielt, weil es sich sehr auf die Mitte zentriert hat. Dann ist Daniel Beins da mal in den Zweikampf gegangen. Wie hast du das von der Bank erlebt, weil du in dem Moment nicht mehr auf der Platte gestanden hast?
Ja, keine Ahnung. Also groß taktisch guckt man sich da nicht mehr groß was an. Also jetzt ich, jedenfalls nicht als Torhüter, da ist wirklich einfach nur... Also für mich ist es schlimm, auf der Bank zu sitzen. Also da kriege ich meine Emotionen eher weniger in den Griff, als wenn ich auf der Platte stehe. Ja, und man hofft einfach nur, dass das Ding reingeht. Du dann quasi den Sack zumachst, konnten wir dann halt leider nicht in dem Moment. Wie gesagt, es ist jetzt nichts passiert. Es ärgert heute, es ärgert auch nur heute, weil morgen geht es dann halt auch schon weiter. Oder Dienstag dann, besser gesagt, im Spielbetrieb. Und noch ist alles offen.
Das ist tatsächlich so. Klammern wir jetzt mal den VfL Gummersbach aus. Also die werden höchstwahrscheinlich aufsteigen. Da wird nichts mehr passieren. Die haben aber auch meines Erachtens den besten Kader der Liga. Dahinter gibt es so viele Mannschaften. Und das macht diese zweite Liga so unglaublich spannend und interessant. Ich war vor dem Spiel im Presseraum. Da saßen ein paar Kollegen. Und dann haben die darüber diskutiert. Ich kam gerade rein. Dann hieß es so, ja, ob das jetzt gut ist, wenn die aufsteigen. Oder ob das nicht gut ist in der ersten Liga. Da haben sie keine Chance. Wie ist das aus Spielerperspektive? Weil du weißt ja ganz genau, du kennst deinen Kader, du kennst die Strukturen hier in Amm, du spielst seit vielen Jahren hier, hast mal 2 Jahre einen kurzen Abstecher gemacht nach Leipzig, aber du kannst sehr gut einschätzen, was hier im Umfeld möglich ist. Und du wirst auch wissen, wenn wir aufsteigen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir wahrscheinlich wieder absteigen. Trotzdem will man doch als Leistungssportler hoch, wenn man irgendwie die Chance hat.
Also, du triffst genau den Punkt. Alle, die sagen, oh, lieber nicht, lass uns doch zweitklassig bleiben, dann spielen wir eine schöne Saison, haben ein paar Heimsiege mehr oder haben ein paar Heimsiege. Völliger Schwachsinn, sage ich dir so, wie es ist. Also die, die das sagen, waren selber keine Leistungssportler. Die wissen nicht, was es ausmacht, in so großen Hallen zu spielen. Mal nach Kiel zu fahren, nach Flensburg zu fahren, gegen die ganzen Top-Jungs zu spielen. So, auch wenn es dann mal die eine oder andere Klatsche geben wird, ne, was normal ist als Aufsteiger. Das ist völlig, völlig egal, weil du zerreißt dich, gehst in jedes Spiel, das du gewinnen willst. Ja, und du hoffst halt einfach dann auch mal, wenn die ganz, ganz großen Jungs kommen, dass die einen richtig beschissenen Tag haben und du dann einen überragenden Tag hast. Zum Beispiel im Pokal gegen Magdeburg, da führen wir ja zur Halbzeit mit einem. Ja, das ist dann so ein Fall in dem Moment. Klar, die drehen dann halt auch mal kurz auf, 10 Minuten nach der Halbzeit. Aber das sind so Momente, wo die Halle da ist. Das ist unfassbare Stimmung hier. Und das macht's dann aus. Ja? Da spielst du auf dem allerhöchsten Niveau und das will jeder Sportler. Also kann mir keiner erzählen, dann ist er auch kein Leistungssportler, der das nicht will.
Bedeutet aber dann im Umkehrschluss, weil du es gerade ja auch so angedeutet hast, dass der eine oder andere dann sagt, dann haben wir ein paar Heimsiege mehr und ist natürlich schöner, immer zu gewinnen oder regelmäßig zu gewinnen, als zu verlieren, ist ja auch logisch, dass man dann in einer möglichen Erstligasaison häufig von irgendwo nach Hause fährt und dann ist die Stimmung vielleicht eher schlecht, weil man verloren hat. Das ist immer auch eine Frage der Einordnung. Glaubst du, hier sind alle so in der Lage, das entsprechend einzuordnen, würde man dann aufsteigen, dass man auch weiß, man muss diese Niederlagen einfach akzeptieren, weil das fällt ja auch einem Sportler dann natürlich immer wieder schwer.
Ja, das sage ich dir ganz klar, das weiß auch jeder einzuordnen. Es ist nicht so, dass du sagst, wie damals wir mit Leipzig aufgestiegen und dann hast du aber auch eine Stadt wie Leipzig, die natürlich finanzielles Potenzial mit sich bringt, wo du sagst, da kannst du es auch nochmal so aufstocken, um gewisse Spieler zu verpflichten, den Kader umzustrukturieren, dass du halt dich etablieren kannst in der ersten Liga oder sicher etablieren kannst. Und das sind dann halt einfach mal so Städte, wo du sagst, da ist einfach noch mehr möglich. So, und ich glaube, hier ist auch noch Potenzial, aber man muss es immer ein bisschen differenzieren und ich glaube, das könnten die Leute ganz gut und das wäre nicht nur für uns, sondern auch für das Drumherum. Und hier, guckt ihr, wie viele Kinder hier auf der Platte rumrennen. Was wäre das für ein Erlebnis, wenn die ganzen großen Jungs, wenn der THW hierher fährt oder Flensburg, Magdeburg und wir machen tolle Spiele, ist eine tolle Stimmung, kannst vielleicht mal 1, 2 Sensationssiege auch raushauen. Ja, was wird das für die Region bedeuten? Was wird die Kinder da in die Halle bringen? Und keine Ahnung, also... Ich finde, da ist einfach ganz viel Positives auch dabei. Ja? Und die, die immer nur das Negative sehen, damit befasse ich mich gar nicht.
Also, Aufstiegsrennen bleibt spannend. Ich habe es gerade gesagt, Nordhorn hat es zu Hause verloren gegen Hagen. Ihr habt einen Punkt verloren zu Hause gegen Lübeck, aber ist ja auch nicht irgendwie eine Fallobstmannschaft, ganz im Gegenteil, sondern eine sehr, sehr gute Truppe. Du hast jetzt gerade Leipzig auch schon angesprochen. Du warst 2 Jahre in Leipzig, 1 Jahr zweite Liga, dann seid ihr aufgestiegen in die erste Liga. Ich glaube, ihr seid direkt 11. geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Also habt euch sofort da mit Leipzig etabliert. Mhm. Du warst vorher schon in Hamm und bist dann wieder nach Hamm zurückgekommen. Mhm. Du scheinst, das ist zumindest mein Eindruck hier, extrem verwurzelt. Wir haben vor ein paar Tagen auch miteinander telefoniert und nochmal gesprochen. Da hast du mir noch ein bisschen was erzählt. Mhm. Aber zunächst mal, wenn man einmal erste Liga gespielt hat, du warst auch Jugendnationalspieler, du bist ausgebildet worden beim SC Magdeburg. Warum dann der Schritt zurück in der zweiten Liga, auch mit dem Wissen zu einem Verein, der wahrscheinlich eher dauerhaft zweite Liga spielt, anstatt erste Liga zu spielen?
Ja, also ganz einfach gesagt, Leipzig war dann halt so, dass dann halt in dem Moment es für mich dort nicht weiterging. Und dann guckt man natürlich auch gewisse Situationen oder Möglichkeiten, guckt man sich an. Der Weg für deutsche erste Liga war für mich zu. Es war dann halt einfach für mich in dem Moment nicht möglich. Und ich habe gesagt, zweite Liga war für mich relativ schnell klar. Also ins Ausland wollte ich nicht. Und für mich war dann relativ schnell klar, zweite Liga möchte ich gerne nach Hamm zurück. Und für mich hat sich die Situation ergeben, weil Thomas Schmörk war damals nach Balingen dann ist. Dann war hier ein Platz frei. Und weil ich dann hier auch mit Jungs wie Fabi Husmann oder Markus Fuchs, etc. Jan Brosch, einfach hier auch schon eine gewisse Freundesbase hatte, die ich sehr mag oder besser gesagt, in die ich zurück wollte. Und für mich war das nicht so, wo ich sage, dauerhaft zweite Liga. Also klar, wir sind jetzt dauerhaft zweite Liga gewesen unterm Strich, aber man möchte es hier einfach nochmal schaffen. Man fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Ich habe auch meine Freundin, Verlobte hier, wo ich sage, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, auch mit unserem riesen Freundeskreis, mit den Jungs, mit der Halle, mit dem Verein. Und wenn wir hier nochmal so einen Coup schaffen können, wäre das eine ganz, ganz tolle Geschichte für uns.
Du warst damals, als du diese Entscheidung getroffen hast, Mitte 20. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und okay, wir müssen nicht drüber reden, dass das für dich die richtige Entscheidung war unterm Strich. Das hast du gerade, glaube ich, auch relativ gut argumentiert, warum das auch für dich ganz, ganz wichtig war. Du hast aber damals eine Entscheidung getroffen, gegen den Leistungssport ist die falsche Formulierung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht in die alleroberste Spitze zu gehen, sondern zu sagen, das Private, das Familiäre ist für mich wichtiger. Ich kann trotzdem auf einem hohen Niveau natürlich Sport betreiben und kann aber trotzdem damit glücklich sein. Ich glaube, dass das auch insgesamt, ist zumindest so mein Gefühl, ein bisschen unterschätzt wird. Viele sagen dann, ja, aber muss man doch erste Liga spielen und warum geht er in die zweite Liga? Ich finde, zweite Liga in Deutschland, Handball zu spielen, ist auch eine große Nummer.
Absolut, also guck dir die zweite Liga an. Also ich weiß jetzt nicht in anderen Ländern, wie da zweite Ligen sind, aber ich finde, das ist Leistungsniveau schon wirklich, wirklich super. Und andererseits muss man auch mal sagen, ist ja auch mal eine Frage der Angebote. Ja, also ist ja nicht so, dass ich mich jetzt gegen eine erste Liga entschieden habe. Also wenn da ein paar Erstliga-Angebote gekommen wären, dann hätte ich natürlich gesagt, okay, ich versuch's und würde da gerne auch mich da irgendwie durchsetzen wollen. Aber es, wie gesagt, ist eine Frage der Angebote oder in dem Moment, was Sinn macht. Und ja, bei Hamm war es halt so, da war es auch relativ schnell fix. Also so, man hat immer relativ schnell verlängert, deswegen kam es gar nicht so in Gespräche. Da könnte man sagen, man hätte vielleicht länger zocken können oder länger warten können, aber da hast du recht, das war es mir dann in dem Moment nicht wert, weil ich weiß nicht, man entscheidet dann auch nicht mehr für sich allein, sondern man hat ja auch wen bei der Seite und sie hat hier jetzt auch eine tolle Stelle gekriegt in dem Beruf. Also als Assistenzärztin hat sie hier eine gute Stelle gekriegt in der Kinderchirurgie, wo ich sage so, da guckt man zu zweit auch, ne? Und groß zocken. Also wäre jetzt direkt früh einer gekommen, dann hörst du dir das natürlich an oder lässt es natürlich den Kopf gehen, ne? Aber das war halt nicht der Fall. Also deswegen war das für mich relativ schnell mal klar dann.
Man sollte vielleicht dazu erklären, weil nicht jeder wird es wissen, deine Verlobte arbeitet in Dortmund, ihr seid auch nach Dortmund gezogen, weil du hast mir vor ein paar Tagen gesagt, für dich war das wichtig, sie hat den deutlich schwierigeren Job sozusagen, anstrengender vielleicht, anspruchsvoller will ich nicht sagen, weil du machst einen körperlich genauso anspruchsvollen Job, du musst auch immer fit sein, aber im Endeffekt hast du gesagt, ich gehe diesen Kompromiss ein, weil ich weiß, ich muss das jetzt vielleicht auch einfach mal tun und ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich das auch machen kann, wo das einfach auch wichtig ist für die Zukunft.
Absolut. Also man muss sagen, den ersten Schritt hatte sie ja gemacht. Sie ist mit mir hier nach Hamm gekommen. Wir haben uns in Leipzig kennengelernt. Und sie ist mit mir nach Hamm gekommen, hat dann hier studiert. Das war schon schwierig genug, quasi die Uni in dem Moment zu wechseln. Das hat alles geklappt. Dann hat sie in Münster studiert. Wir haben in Hamm gewohnt, war für sie dann auch schon mit Strapaz verbunden. Und nach dem Studium, jetzt quasi mit dem Einstieg ins Berufsleben, hatte sie eine tolle Stelle in Dortmund, was sich natürlich super verbinden lässt mit Hamm. War es natürlich klar, dass ich jetzt mal diesen Kompromiss dann eingehen muss. Und natürlich sind wir dann nach Dortmund gezogen, wo wir sagen, sie ist ruckzuck in der Klinik. Es geht ja auch nicht anders, wenn sie Rufbereitschaft hat oder Sonstiges, muss sie auch immer vor Ort sein. Und ich habe ja auch etwas angenehmere Arbeitszeiten als meine Freundin.
Ja, ich glaube, das kann man wohl so sagen. Ja, was ich noch mal kurz nachfragen wollte, weil ich finde das sehr, sehr spannend und interessant. Du hast jetzt eben das Wort Zocken in den Mund genommen und hast gesagt, ja, vielleicht könnte man da noch warten. Erklär doch mal, wie ist das für einen Leistungssportler, wenn jetzt beispielsweise vor ein paar Jahren Leipzig sagt, pass mal auf, Felix, hier geht's nicht weiter.
Ja, das war erstmal hart, weil ich wollte, ist ja kein Geheimnis, ich wollte schon in Leipzig bleiben, weil es ja da auch erste Liga war, weil man ja auch mit aufgestiegen ist, man wollte den Weg einfach weitergehen. War in dem Moment auch einfach so, man muss sagen, vielleicht war man noch nicht so weit. Also ich muss sagen, das erste halbe Jahr habe ich mich schon ein bisschen schwer getan. Das zweite halbe Jahr habe ich mich viel besser zurechtgefunden, aber da war die Entscheidung ja schon getroffen. Und man muss halt da sagen, was ich vorhin schon angedeutet habe, dann ist auch halt einfach ein finanzielles Potenzial da, wo du sagst, dann kannst du halt auch andere Spieler holen. Da holst du halt einen sehr erfahrenen Jens Fortmann, der seine Sache in Leipzig super gemacht hat. Und unterm Strich muss man auch einfach ehrlich sein, also dann holst du halt einfach zwei erfahrene, zwei Erstliga-erfahrene Torhüter. Der eine auch teilweise mit einem Länderspiel oder zwei, wo du sagst, so, das kannst du dir dann halt in dem Moment leisten, was vielleicht andere Aufsteiger sich nicht leisten können. Und dann müssen dann halt ein, zwei Jungs dann halt auch einen sauren Apfel beißen. Und das war halt dann ich unter anderem.
Hast du daran lange zu knabbern gehabt?
Nö, mir tat es schon weh, klar, aber das war dann halt auch irgendwann durch. Also wo ich dann hier auch unterschrieben hatte und so, da war ich voll im Reinen mit mir. Also wir haben uns dann da was aufgebaut, wir haben uns eine Wohnung gesucht, ging dann alles seinen Gang und war da auch voll im Reinen mit mir. Und ich bereue es null, hierher gegangen zu sein, weil es macht mir hier unfassbar Spaß. Und wenn ich hier wirklich nochmal sage, ich kann's oder wir schaffen es nochmal mit Hamm hochzugehen oder nochmal, ja, einen Riesenerfolg zu feiern, dann ist das hier eine tolle Sache.
Für mich hört sich das so ein bisschen an, als wäre dir der Aufstieg mit Hamm fast schon lieber als, keine Ahnung, mit Leipzig den Europapokal zu erreichen. Also wenn du die Möglichkeit gehabt hättest.
Das ist ja Quatsch. Also das, in der Situation stecke ich ja gar nicht, darüber grübel ich auch gar nicht. Für mich ist das jetzt hier mit Hamm und das hier zu schaffen. Und du siehst ja einfach nur, auch was dann heute wieder für Stimmung war. Die Leute kommen in die Halle. Wenn das jetzt, sag ich mal, sich bis zwei Spieltage vor Schluss so zuzieht oder so bleibt von der Konstellation, dann will ich nicht wissen, wie das letzte Heimspiel hier abgeht. Dann wird es hier unfassbar laut und es wäre unfassbar cool. Also wenn man so drüber nachdenkt, das ist halt Gänsehaut-Feeling und ich würde es unfassbar gerne nochmal schaffen. Total tolles Gefühl.
Ich kann nur schwer hoffen, dass die Leute draußen es raushören. Ich sehe es in deinem Gesicht. Du strahlst über beide Ohren, obwohl ja gerade eben nur unentschieden gespielt hat. Also du könntest, ich sag's jetzt mal so, unfassbar angepisst sein, aber du wirkst sehr entspannt und locker. Und wenn man dich vorm Spiel sieht, wenn du die Zuschauer auch nochmal heiß machst, ist ja ein komplett anderer Mensch sozusagen.
Das stimmt, auf dem Feld ist man schon anders. Aber davon weiß ich nicht, das mache ich schon seit Kindesalter. Ich brauche das mit den Emotionen. Das gehört dazu, finde ich, zum Sport. Gehört das einfach dazu, auch mal gewisse Sachen rauszubrüllen, Emotionen auch auszuleben. So, das gehört einfach dazu. Und dann kann es auch mal richtig hitzig werden, aber nach dem Spiel ist das auch alles wieder in Ordnung.
Eben hast du gesagt, man muss das alles richtig einordnen, wenn man jetzt aufsteigen würde und so weiter und so fort. Und die Spieler können das auch, war zumindest deine Sicht der Dinge. Dani Beins hat mir gesagt, du hältst dich aber für einen der besten Linksaußen der Liga. Kannst du das richtig einordnen?
Nee, ich habe einfach nur gesagt so, ja, das ist ein Sack. Nee, ich habe einfach nur gesagt so, Linksaußen ist jetzt nicht die schwerste Position, wenn ich im Feld spielen müsste. Wo ich sage, ich würde auf Linksaußen schon ein, zwei Türchen könnte ich schon machen, glaube ich. Gutes Handgelenk habe ich. Aber die Jungs, die trauen es mir einfach nicht zu.
Ja, vielleicht gibt es dafür Gründe, aber ich war ja beim Training nie dabei. Und er hat mir auch gesagt, ich kann dir gar nicht sagen zu Hobbys von Felix Storbeck. Da muss ich natürlich jetzt auch mal nachfragen, womit vertreibt man sich denn die Zeit als Leistungssportler? Weil ihr trainiert ja hier auf Profiniveau. Also es ist ja nicht so, dass ihr nur irgendwie 5 Einheiten in der Woche hättet. Ihr habt eine große Liga mit weiten Auswärtsfahrten auch. Ja. Das ist teilweise sehr anstrengend. Regeneriert man dann einfach viel? Wie nutzt man die freie Zeit, die wenige, die man unter der Saison hat?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich dir jetzt ein Hobby sagen könnte wie Angeln oder sowas. Das ist es bei mir nicht. Bei mir ist es dann eher so, ich freue mich, wenn dann mal so freitags gespielt wird und Samstag, Sonntag frei ist. Dann freue ich mich auf die 2 Tage. Weil
deswegen spielst du in Hamm. Mir ist nämlich aufgefallen, Hamm spielt ganz oft freitagsabends zu Hause.
Das ist aber diese Saison so. Das hatten wir auch schon mal anders. Nee, wo ich sagen muss, dann freue ich mich einfach auf die 2 Tage und dann ist immer mal was anderes geplant. Dann fährst du mal irgendwo in eine andere Stadt, ins Wellnesshotel oder irgendwas, guckst dir eine andere Stadt an oder machst was mit den Jungs und immer was anderes. Einfach auch den Kopf frei kriegen, mal nichts mit Sport und ja. Und wenn es mal ein Fußballspiel ist oder irgendwo was anderes angucken, irgendein Event oder sowas, das ist dann eher so eine Sache, worauf ich mich freue und was dann auch eher so spontan in die Planung dann einfällt.
Bekommt ihr denn den Kopf noch frei genug, letzte Frage, um am Ende der Saison aufzusteigen?
Ja, da halte ich mich jetzt schön zurück, weil das bringt Unglück, glaube ich.
Das ist jetzt sehr untypisch für dich, würde ich jetzt mal behaupten.
Nein. Alles gut. Also, wie gesagt, ich kann jetzt auch strahlen. Also klar, es ärgert mit dem Unentschieden, aber ich kann jetzt auch strahlen, weil immer noch nichts passiert ist. Es sind jetzt noch 6 Spiele zu gehen für uns und wir lassen uns überraschen. Also, wenn wir die Chance haben, dann wollen wir zupacken.
Ich würde mich freuen, weil dann habe ich nur eine Dreiviertelstunde zum nächsten Erstligisten. Da bin ich mal ganz egoistisch veranlagt. Felix, herzlichen Dank für ein sehr offenes und interessantes und auch spannendes Gespräch, wie ich finde. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf den sozialen Kanälen facebook.com/kreisab, twitter@kreisab und Instagram #und Accountname Kreisab. Das war's für diese Woche. Bis nächste. Tschüss.